Herzlich willkommen zur Spiritualitätssendung bei Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol an diesem Nachmittag. Schön, dass Sie mit dabei sind. Mein Name ist Doris Frei und ich darf Sie durch diese Sendung begleiten. Am Beginn unseres Christenlebens stand für uns alle ein entscheidendes Ereignis. Für die meisten von uns geschah dies bald nach der Geburt, die Taufe. Und so gehen wir seit mehr oder weniger Jahren als getaufte Menschen durch das Leben und tragen diese Gabe und Gnade oft ganz unbewusst in uns. Unbewusst im Sinne davon, dass wir oft gar nicht daran denken. Dass es für uns in unseren Breitengraden noch etwas ganz Selbstverständliches ist. Doch was würden Sie auf die Frage antworten? Was bedeutet für dich die Taufe? Was heißt es für dich, getauft zu sein? Welche Konsequenzen hat dies für dein Leben? Oder was würden Sie beispielsweise jungen Eltern sagen, die Sie nach dem Sinn der Taufe fragen? So nach dem Motto, was bringt's denn? Oder vielleicht haben Sie schon vor zig Jahren das Patenamt übernommen und wie leben Sie das Patenamt heute, wenn das Taufkind vielleicht schon im Jugend- oder Erwachsenenalter ist oder auch vielleicht den Schoß der Mutterkirche schon verlassen hat? Gemeinsam mit Professor Dr. Christoph Ohle aus Trier blicken wir in einer kleinen Reihe auf die spirituellen Impulse aus der Theologie von Benedikt dem 16. Und in der kommenden Stunde nehmen wir in dieser Reihe ganz speziell die Taufe in unseren Blickpunkt. An dieser Stelle ein herzliches Grüß Gott, Herr Professor Ohle.
Grüß Gott.
Ja, die Taufe, sie begleitet einen jeden von uns und doch sind wir uns doch nicht so ganz bewusst, was wir eigentlich für einen Schatz in uns tragen und deshalb danken wir Ihnen für Ihre Ausführungen jetzt.
Gerne, ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, warum lassen Sie Ihr Kind taufen? Auf diese Kernfrage eines jeden Taufvorbereitungsgesprächs antworten die Eltern und manchmal auch die Paten, die anwesend sind, ganz unterschiedlich. Das Warum der Taufe liegt für sie grundsätzlich in etwas Gutem begründet. Sie möchten ihrem Kind den Segen und den Schutz Gottes zusprechen lassen. Andere antworten, dass ihr Kind ein Christ werden soll und damit zur Kirche gehört. Und manchmal vermögen es Eltern aber auch nicht recht in Worte zu fassen. Zumeist ist es gerade heute noch Überzeugung, wenn die Eltern diesen Schritt zur Taufe ihres Kindes tun. Manchmal sicherlich auch ein bisschen Tradition oder das eher unbewusste Empfinden für das Gelingen des Lebens, nicht alles aus eigenen Kräften beisteuern zu können. Wenn man so will, tragen all diese Antworten auf die gestellte Frage, warum lassen Sie Ihr Kind taufen, etwas Wahres in sich. Die Taufe als Segen, als Schutz, als Zuspruch, als Aufnahmeritus in die Kirche, als Christwerdung. Und dennoch führen diese Antworten letztlich noch nicht an den entscheidenden Kern heran, der die Ursache für diese Antworten ist. Was ist das? Was ist das Entscheidende der Taufe, das alles weitere Denken und Sprechen darüber wesentlich bestimmt? Um uns, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, an dieser Stelle nun innerlich nicht als äußere Beobachter der befragten Eltern genüsslich zurückzulehnen nach dem Motto, ja, ich wüsste darauf eine Antwort, wollen auch wir uns in unserer heutigen Sendung bereitwillig einmal dieser Frage stellen und ihr nachgehen. Was bedeutet für mich die Taufe? Und wir wollen dies tun, indem wir auf einige Gedanken schauen, die Papst Benedikt XVI. Mit dem Blick auf die Taufe formuliert hat. Denn im Rückblick sind gerade seine Predigten, die er während seines Pontifikates jedes Jahr anlässlich der Taufe von Kindern am Fest der Taufe des Herrn hielt, eine kleine Katechesereihe zu dieser Frage. Eine Katechesereihe, die uns mit ihren verschiedenen Gedanken Hilfestellung bieten möchte, eine persönliche Antwort auf diese Frage zu finden und so auch das Taufbewusstsein deutlicher und entschiedener zu leben. Fragen wir in einem ersten Schritt einmal nach der Bedeutung des Begriffs an sich, dem Begriff der Taufe. Was sagt er eigentlich aus? Das Sakrament der Taufe kennt tatsächlich viele Namen und Umschreibungen, die Wesentliches über sie aussagen. Taufe nennt man das Sakrament, weil der Begriff den zentralen Ritus des Sakramentes wiedergibt. Taufen, im Griechischen baptizein, bedeutet eintauchen. Das Eintauchen ins Wasser versinnbildlicht das Begrabenwerden des Täuflings in den Tod Christi, aus dem er dann durch die Auferstehung mit Christus als eine neue Schöpfung hervorgeht. Auch wenn dies heute beim Übergießen des Kopfes nicht mehr so ganz deutlich wird, so steckt doch auch dahinter diese tiefe sakramental-symbolische Aussage vom Sterben und Auferstehen des Menschen in und durch Christus. So sagt der heilige Paulus in seinem Brief an die Kirche von Rom: Sind wir nun mit Christus gestorben, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Die Taufe also als eingetaucht werden in Christi Tod und Leben. Die Taufe wird deshalb aber auch das Bad der Wiedergeburt und der Erneuerung im Heiligen Geist genannt, so im Titusbrief. Denn sie bezeichnet und bewirkt die Geburt aus dem Wasser und dem Geist, ohne die niemand in das Reich Gottes kommen kann, wie es Jesus in der Begegnung mit Nikodemus deutlich ausspricht. Dieses Bad heißt dann aber auch Erleuchtung. Denn wer die Unterweisung zur Taufe erhält, wird im Heiligen Geist erleuchtet. Er wird selbst zu einem Kind des Lichtes, das Jesus Christus ist. Er wird selbst zum Licht für viele Menschen auf dem Weg des Heiles. Das alles, diese verschiedenen Bedeutungselemente der Taufe, umschreibt der heilige Gregor von Nazianz wie folgt, indem er sagt: Die Taufe ist die schönste und herrlichste der Gaben Gottes. Wir nennen sie Gabe, Gnade, Salbung, Erleuchtung, Gewand der Unverweslichkeit, Bad der Wiedergeburt, Siegel und nach allem, was besonders wertvoll ist, Gabe. Denn sie wird solchen verliehen, die nichts mitbringen. Gnade, denn sie wird sogar Schuldigen gespendet. Taufe, denn die Sünde wird im Wasser begraben. Salbung, denn sie ist heilig und königlich. Erleuchtung, denn sie ist strahlendes Licht. Gewand, denn sie bedeckt unsere Schande. Bad, denn sie wäscht. Siegel, denn sie behütet uns und ist das Zeichen der Herrschaft Gottes. Soweit Gregor von Nazianz. Die Taufe ist demzufolge nach kirchlicher Lehre die Eingangspforte zu allen anderen Sakramenten und damit Tor zum Leben in Gott, zum Leben mit der Kirche, zum Leben des erlösten Daseins als Christ. Sie ist sozusagen die Initialzündung Gottes in die Endlichkeit unseres irdischen Lebens hinein. Die Taufe öffnet die Tore unseres menschlichen Kerkers von Sünde, Egoismus und Tod. Und wir glauben, dass sie dabei im Zeichen des Wassers und unter dem Wort der Taufformel den Menschen von der Erbschuld befreit, zum Kind Gottes macht, ihn durch ein untilgbares Prägemal Christus gleichgestaltet und so in seinen Leib, der die Kirche ist, eingliedert. Benedikt XVI. Trägt diesen Gedanken einmal zusammen und formuliert es wie folgt. Ich zitiere ihn: Taufe ist ja mehr als eine Abwaschung, eine Reinigung. Sie ist mehr als die Aufnahme in eine Gemeinschaft. Sie ist eine neue Geburt, ein neuer Beginn des Lebens. In der Taufe übereignen wir uns Christus. Er nimmt uns auf in sich, damit wir fortan nicht mehr für uns selber leben, sondern aus ihm, mit ihm und in ihm. Damit wir mit ihm und so für die anderen leben. Wir lassen uns selber zurück in der Taufe, legen unser Leben in seine Hände hinein, sodass wir mit dem heiligen Paulus sagen können: Ich lebe, doch nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Wenn wir uns so weggeben, eine Art von Tod unseres eigenen Ich annehmen, so bedeutet dies zugleich, dass die Grenze zwischen Tod und Leben durchlässig wird. Soweit Benedikt XVI. Das äußere Zeichen des Wassers, Zeichen des Lebens und der Reinigung, sowie das gesprochene Wort bilden dabei die äußerliche Grundlage für eine alles bestimmende, geistbewegte Orientierung im Leben des Getauften, die sich damit für immer verbindet, nämlich von Sünde und Tod befreit zum ewigen Leben in Christus, in seiner Kirche. Die Taufe prägt also dem Getauften eine aus dem Geist stammende Prägung des Lebens ein, die auf den Ursprung und das Ziel allen Lebens verweist, auf Gott. Aus dieser Neuschaffung, aus dieser Neuorientierung heraus bemüht sich dann der Christ, die damit verbundene Berufung als Kind Gottes zu leben. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, nehmen wir diesen ersten Gedanken zur Taufe ernst, dann kommen wir nicht daran vorbei, mit Glaube und Freude zu betonen, dass das ewige Leben Gottes, seine Ewigkeit, seine Heiligkeit, nicht allein eine Frage der Zukunft ist, auf die wir mal irgendwie zugehen, sondern dass das ewige Leben, seine Ewigkeit, seine Heiligkeit, seit diesem kurzen, aber so entscheidenden Augenblick unserer Taufe wie ein Same in uns ruht und von nun an das letzte Wort des Lebens über unser Dasein gesprochen hat. Wie es der heilige Paulus ausdrückt, wir wurden mit ihm begraben durch die Taufe auf den Tod. Und wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters von den Toten auferweckt wurde, so sollen auch wir als neue Menschen leben. So haben wir den Auftrag unserer Taufe zu erfüllen, nämlich schon jetzt als Erlöste mit dem Blick in den Himmel das Leben zu wagen, weil Gott es mit uns lebt, wie es Pater Delp ausdrückt. Dieser Blick ist kein Blick, der über der Erde und damit über den Menschen schwebt, sondern der durch seine feste Verwurzelung in der Erde Himmel und Erde miteinander zu verbinden vermag. So sagte Papst Benedikt XVI. Einmal in einer Ansprache zu den Bischöfen von Sambia: Das Licht der Heiligkeit, das in denen leuchtet, die diesen Schatz gefunden haben, wird im Augenblick der Taufe entzündet. In der Taufe befreit Christus den Glaubenden von der Herrschaft der Sünde, indem er ihn von einem Dasein frei macht, das von Angst und Aberglauben erfüllt ist und ihn zu einem neuen Leben ruft. Liebe Brüder, jetzt sind wir Kinder Gottes. Jeder, der dies von ihm erhofft, heiligt sich, so wie er heilig ist. Denn der Christ hat sein Vertrauen in Christus gesetzt und kann stets sicher sein, dass dieser seine Gebete hört und beantwortet. Bereits in diesen ersten Überlegungen zur Taufe, in denen es ja vor allem darum ging, das Einswerden mit dem Tod und dem Leben Jesu Christi herauszustellen, begegnete uns ein Gedanke, der ebenfalls untrennbar zur Taufe dazugehört. Die Taufe macht den Menschen zu einem Christen, zu einem Menschen, der für immer Christus gehört. Doch wie Christus nicht ohne die Kirche zu denken ist, vermag auch der Christ nicht ohne die Kirche zu sein. Die Taufe bewirkt daher neben der Gleichgestaltung mit Christus immer auch die Eingliederung in die Kirche. Benedikt XVI. Deutet in diesem Zusammenhang den Taufbrunnen bildlich als den Schoß der Kirche, aus dem die Kinder des Lichtes zum Leben geboren werden. Er sagt, die Taufe von Kindern ist Ausdruck und Verwirklichung des Geheimnisses der Wiedergeburt zum göttlichen Leben in Christus. Die gläubigen Eltern bringen ihre Kinder zum Taufbecken, das den Schoß der Kirche symbolisiert, aus dessen gesegnetem Wasser die Söhne und Töchter Gottes hervorgehen. Das Geschenk, das die Neugeborenen empfangen haben, soll von ihnen, wenn sie erwachsen geworden sind, auf freie und verantwortliche Weise angenommen werden. In diesen Worten des emeritierten Papstes klingt die Verantwortung der Eltern und Paten, aber auch die des Getauften selbst an. Im Leben immer mehr in dieses Getauftsein einzusteigen, es zu leben, sich zu bemühen. Deshalb hält der Papst auch an anderer Stelle in einem Gespräch mit Priestern der italienischen Diözese Albano Folgendes fest. Er sagt, bei der Taufvorbereitung versuchen wir, verständlich zu machen, dass durch dieses Sakrament die Eingliederung in die Familie Gottes stattfindet, dass Gott lebt, dass er für uns Sorge trägt. Seine Sorge für uns geht so weit, dass er sogar unser Fleisch angenommen und die Kirche gestiftet hat, die sein Leben, sein Leib ist und in der er sozusagen von Neuem in unserer Gesellschaft Fleisch annehmen kann. Die Taufe ist neues Leben. Außer dem biologischen Leben muss uns das Bewusstsein geschenkt werden, dass das Leben einen Sinn hat, der stärker ist als der Tod und der auch dann noch andauert, wenn die Eltern eines Tages nicht mehr da sein werden. Das Geschenk des biologischen Lebens besitzt nur dann seine Berechtigung, wenn ihm gleichzeitig ein bleibender Sinn, eine Zukunft verheißen ist. Ein Sinn, der auch in den Krisen, die kommen werden und die wir noch nicht kennen, dem Leben Wert verleiht, sodass es sich lohnt zu leben, dass es sich lohnt, geschöpft zu sein. Soweit Benedikt der 16. Nun könnte man fragen, worin liegt denn dieser bleibende Sinn, der dem biologischen Leben eine Zukunft verheißt? Warum lohnt es sich, Geschöpf Gottes zu sein? Der Sinn liegt im Glauben an Gott, der mich in der Taufe vom Tod befreit, mir ewiges Leben schenkt und mich so in eine Gemeinschaft der Erlösten stellt, die mir zur neuen Familie wird, zur Familie Gottes, zur Gemeinschaft der Heiligen, die für immer im Angesicht Gottes da sein wird. Benedikt der 16. spricht in diesem Zusammenhang gerne vom Freundeskreis Jesu. Die Getauften sind Freunde Jesu geworden, die er nicht mehr Knechte nennt, sondern Freunde, weil sie alles empfangen, was ihm gehört, alles hören, was er sagt, alles tun wollen, was er ihnen aufträgt. Die Kirche als Freundeskreis Jesu, die deshalb auch als Geschenk des Herrn an uns zum Heil, ja zum ewigen Leben notwendig ist. Deshalb sagt Benedikt der 16., durch die Taufe wird jedes Kind in einen Freundeskreis aufgenommen, der es nie, weder im Leben noch im Tod verlassen wird. Denn diese Gemeinschaft ist die Familie Gottes, die die Verheißung der Ewigkeit in sich trägt. Dieser Freundeskreis, diese Familie Gottes, in die das Kind eingegliedert wird, begleitet es immerfort. Auch in Tagen des Leids, in den dunklen Nächten des Lebens. Er wird ihm Trost, Zuspruch und Licht geben. Das bedeutet, der Glaube an Gott ist daher letztlich nur in dieser Familie Gottes, in der Kirche zu finden. Sie ist uns Lehrmeisterin im Glauben, so wie wir es personifiziert in Maria als Mutter der Kirche entdecken und verstehen lernen können. Daher gehört zur Kirche immer auch ihr Glaube, ihr Glaubensbekenntnis, das uns bei der Eingliederung in die Kirche sozusagen als Geschenk und Hilfe mitgegeben wird. So formulierte Benedikt der 16. in seiner Predigt anlässlich seines Besuches in München im Jahre 2006 zu diesem Glaubensbekenntnis Folgendes. Er sagte, das Glaubensbekenntnis ist nicht eine Summe von Sätzen, nicht eine Theorie. Es ist verankert im Geschehen der Taufe, in einem Ereignis der Begegnung von Gott und Mensch. Gott beugt sich über uns Menschen im Geheimnis der Taufe. Er geht uns entgegen und führt uns so zueinander. Denn Taufe bedeutet, dass Jesus Christus uns sozusagen als seine Geschwister und damit als Kinder in die Familie hinein adoptiert. So macht er uns damit alle zu einer großen Familie in der weltweiten Gemeinschaft der Kirche. Ja, wer glaubt, ist nie allein. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich glaube, dass uns diese Grundskizzierung des Taufgeschehens, also die Gleichgestaltung mit Christus sowie die Eingliederung in die Kirche, nirgendwo so deutlich auch in den Konsequenzen für unser Dasein als getaufte Menschen vor Augen kommt, wie im Taufritus selbst. Wir alle sind sicher schon oft bei einer Taufe dabei gewesen, sei es bei einer Kindertaufe oder sei es bei einer Taufe des erwachsenen Menschen. Der wesentliche Ritus des Sakramentes besteht, nach der Absage des Bösen und dem Bekenntnis des Glaubens an den dreieinen Gott, im dreimaligen Eintauchen oder dem dreimaligen Übergießen des Täuflings mit dem geweihten Taufwasser. Der Ritus zeigt an, wir haben das schon hervorgehoben, dass der Täufling der Sünde und des Todes stirbt, indem er in das Leben der heiligsten Dreifaltigkeit eintreten darf, nämlich als Kind des himmlischen Vaters wird er Glied des Volkes Gottes. Als Bruder oder Schwester Jesu Christi wird er Glied am Leib Christi, der die Kirche ist. Und als Tempel des Heiligen Geistes wird er ein lebendiger Stein im Tempel Gottes, der die Kirche ist. Die Taufe führt uns in die Familie der allerheiligsten Dreifaltigkeit an. Das ist ein ungeheures Bild. Das besagt, dass wir ein unverzichtbarer Teil dieser göttlichen Familie, dieser göttlichen Gemeinschaft von Vater, Sohn und Geist sind, indem wir in der Einheit ihrer drei Personen mit ihnen leben und an ihnen teilhaben. Dreimal steigt der Mensch deshalb in die Fluten des Todes, die durch die Taufe Jesu am Jordan und durch sein Kreuz und seine Auferstehung aber nicht Fluten des Todes bleiben, sondern in der Kraft des lebendig machenden Geistes Gottes zu den reinigenden und lebendigen Quellen ewigen Lebens werden. Ohne diese Wasser sterben wir, ohne ihre Erquickung gehen wir zugrunde. Deshalb ist die Taufe heils- und lebensnotwendig. Besonders eindrücklich sind danach jene vier kleine Riten, die das Taufgeschehen, also die Gleichgestaltung mit Christus und die Eingliederung in die Kirche, noch einmal ausdeuten und somit verständlich machen, was in der Taufe geschehen ist. Nach dem eigentlichen Taufgeschehen wird der neu getaufte Mensch zunächst mit dem heiligen Chrisamöl gesalbt, einem vom Bischof jedes Jahr neu in der Chrisammesse der Karwoche geweihten wohlriechenden Öl. Bei diesem ersten Ritus spricht der Taufende: Der allmächtige Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, hat dich von der Schuld Adams befreit und dir aus dem Wasser und dem Heiligen Geist neues Leben geschenkt. Du wirst nun mit dem heiligen Chrisam gesalbt, denn du bist Glied des Volkes Gottes und gehörst für immer Christus an, der gesalbt ist zum Priester, König und Propheten in Ewigkeit. Diese Chrisamsalbung stellt also heraus, dass dem Neugetauften der Heilige Geist geschenkt wird. Als Christ, als Gesalbter Gottes, als sein geliebtes Kind wird er in die Kindschaft des göttlichen Sohnes eingegliedert, dem er von nun an für immer angehört. So bekommt er Anteil am Priestertum Christi, indem er von nun an mit Christus sein Leben als wohlgefälliges Opfer für den Vater lebt. Er bekommt Anteil am Königtum Christi, indem er ab nun mit Christus herrscht, dessen Herrschaft aber Dienst und Selbsthingabe bedeutet. Und er bekommt Anteil am Prophetentum Christi, indem er von nun an mit Christus Zeuge und Lehrer der göttlichen Botschaft für die Menschen sein wird. Als Ehefrau, als Ehemann, als Kinder, als Erwachsene, als Freunde, als Orientierungslose, als Agnostiker, ja schlicht für alle Menschen Zeuge sein darf für die befreiende Botschaft Jesu Christi. In einem zweiten kleinen Ritus wird dem Neugetauften nach der Chrisamsalbung dann das weiße Taufkleid angelegt mit den Worten: Dieses weiße Kleid soll dir ein Zeichen dafür sein, dass du in der Taufe neu geschaffen worden bist und, wie die Schrift sagt, Christus angezogen hast. Bewahre diese Würde für das ewige Leben. Taufe bedeutet demnach nicht allein ein inneres Geschehen. Vielmehr zeigt es Wirkung nach außen. Alle sollen es sehen, alle sollen es bemerken. Hier steht und lebt ein von Gott geliebter Mensch. Taufe ist also ewiges Kleid, das wir nie mehr ablegen. Es ist Zeichen unserer Würde und zugleich Zeichen unserer Verantwortung, indem wir Menschen uns bemühen, mit auf diesen von uns gewählten Weg der Heiligkeit hin mitzunehmen. Benedikt XVI. Kam auf diesen Zusammenhang einmal in einer Predigt zum Requiem für die verstorbenen Kardinäle zu sprechen, als er sagte: Am Ende des Lebens nimmt uns der Tod alles Irdische, aber er nimmt uns nicht jene Gnade, Kraft derer wir unlösbar mit dem Ostergeheimnis unseres Herrn und Erlösers verbunden sind. Der Getaufte hat alles abgelegt, aber Christus angezogen. So überschreitet er die Schwelle des Todes und tritt vor das Angesicht Gottes. Um das bei der Taufe erhaltene weiße Gewand von jeder Unreinheit und jedem Makel zu reinigen, bringt die Gemeinschaft der Gläubigen das eucharistische Opfer für die da, die der Tod gerufen hat, aus der Zeit in die Ewigkeit hinüberzugehen. In ähnlicher Weise wird dies dann in der dritten kleinen Handlung zum Ausdruck gebracht, wenn der Neugetaufte das Licht der brennenden Osterkerze, nämlich Zeichen des auferstandenen Christus, erhält, indem seine Taufkerze an dieser Osterkerze entzündet wird mit den Worten: Empfange Christus das Licht der Welt. Du sollst als Kind des Lichtes leben, dich im Glauben bewähren und dem Herrn und allen Heiligen entgegengehen, wenn er kommt in Herrlichkeit. Die Taufkerze weist also darauf hin, dass Christus selbst den Neugetauften erleuchtet hat. In ihm sind alle Getauften Licht der Welt. Das ist wahrlich eine wunderbare Berufung, die aber doch gleich auch in ihrer Verantwortung erschrecken lässt, weil diese Berufung nur lebbar bleibt, wenn wir mit dem in Verbindung bleiben, der der Ursprung dieser Berufung ist, mit Christus selbst. Der vierte und letzte Ritus in der Ausdeutung des Taufgeschehens erinnert schließlich an die Heilung des Taubstummen, wenn es heißt, der Herr lasse dich heranwachsen. Und wie er mit dem Ruf Ephata, öffne dich, dem Taubstummen die Ohren und den Mund geöffnet hat, öffne er auch dir Ohren und Mund, dass du sein Wort vernimmst und den Glauben bekennst zum Heil der Menschen und zum Lobe Gottes. Damit sind wir endgültig bei dem Aufruf Gottes durch die Kirche angelangt, dass der Getaufte sein Getauftsein durch und durch, also im Hören und im Verkünden lebt. Benedikt XVI. Drückt das einmal wie folgt auf, indem er sagt, in unserer Taufe hat Jesus an uns diese Geste des Berührens vollzogen und gesagt, Ephata, tu dich auf. Um uns hörfähig zu machen für Gott und so auch wieder das Sprechen können zu Gott zu schenken. Aber dieser Vorgang hat nichts Magisches an sich. Die Taufe eröffnet einen Weg. Sie führt uns ein in die Gemeinschaft der Hörenden und Redenden, in die Gemeinschaft mit Jesus selber, der als einziger Gott gesehen hat und deshalb von ihm erzählen konnte. Durch den Glauben will er uns an seinem Sehen Gottes, an seinem Hören und Reden mit dem Vater beteiligen. Der Weg des Getauftseins muss ein Prozess des Wachstums werden, in dem wir in das Leben mit Gott hineinwachsen und so auch einen anderen Blick auf den Menschen und auf die Schöpfung gewinnen. Bei all dem, liebe Hörerinnen und Hörer, spielen neben den Eltern dann aber auch die Paten eine entscheidende Rolle. Sie sind Kümmerer im Glauben. Sie stehen als Garanten für den Glauben der Kirche ein und erklären sich deshalb bereit, den Neugetauften im Glauben zu begleiten. Um diese verantwortungsvolle Aufgabe, die eben mehr ist als ein Geschenkeonkel oder eine Geschenketante zu sein, in Erinnerung zu rufen, mahnt Benedikt XVI. Anlässlich einer Taufpredigt mit folgenden Worten: Diese eure Kinder, die wir jetzt taufen werden, sind noch unfähig mitzuwirken, ihren Glauben zu bezeugen. Darum erhält eure Anwesenheit, liebe Väter und Mütter, liebe Paten, in besonderer Weise Wert und Bedeutung. Lehrt sie beten und sich als aktive Glieder der konkreten Familie Gottes, der kirchlichen Gemeinschaft zu fühlen. Vergesst vor allem nicht, dass es euer Zeugnis und euer Beispiel sind, die am meisten das menschliche und geistig-geistliche Reifen der Freiheit eurer Kinder beeinflussen werden. Und erlasst es trotz der oft mühsamen täglichen Aktivitäten nicht, persönlich und in der Familie das Gebet zu pflegen. Es stellt das Geheimnis der christlichen Beständigkeit dar. Diese Worte des Papstes mögen eine ermutigende Anregung für alle Tauf- und Firmpaten sein, die ihnen anvertrauten, vor allem auch mit dem Gebet, aber auch durch das eigene Vorbild zu begleiten. Die Patenkinder mögen dann auch mal eigene Wege gehen, aber wir lassen sie nie allein, wenn wir für sie beten und ihnen vom Herzen her nahe sind. All dies wird Früchte im Leben der Patenkinder tragen. Früchte, die ich vielleicht nicht direkt sehen darf, von denen ich aber weiß, dass sie wachsen, weil Gott ihr Ursprung ist.
Spiritualitätssendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Gemeinsam mit Professor Dr. Christoph Ohli aus Trier betrachten wir heute die heilige Taufe, und zwar wie sie in der Theologie Benedikts des 16. auch beschrieben wird. Wir sind bereits auf die Bedeutung und den Begriff der Taufe eingegangen, mit den zwei Aspekten, dass wir in der Taufe gleichgestaltet mit Christus werden und die Taufe auch die Eingliederung in die Kirche darstellt. In einem weiteren Punkt kamen wir auf die Ausdeutung des Taufritus zu sprechen in den vier Akten in der Taufe, nämlich in der Chrisamsalbung, in der Überreichung des Taufkleides und der Taufkerze und schlussendlich auch im Ephataritus. In einem letzten Teil hören wir nun noch etwas zu den praktischen Konsequenzen.
Kommen wir noch zu einem letzten Gedanken. Den Schatz der Taufe im gebrechlichen Fäß unseres irdischen Lebens gilt es, wenn wir all das recht bedenken, was wir nun gesagt haben, immer wieder zu entdecken und konsequent aus ihm zu leben. Dazu können uns viele äußere Zeichen Hilfen sein, in das Innere dieses Schatzes immer mehr vorzudringen. Das eigene Leben auf der Grundlage der Taufe geistlich auszurichten, kann in vielfacher Weise geschehen. Drei kleine Vorschläge möchte ich Ihnen dafür gerne mitgeben, ohne dass das Vollständigkeit in Anspruch nimmt. Denn Ihrer persönlichen Kreativität soll dadurch sicher keine Grenze gesetzt werden. Aber ein erster Schritt, zu dem ich Sie ermutigen möchte, dieses Taufbewusstsein spürbar zu leben, für sich persönlich auch zu erkennen, wäre der Besuch in der Kirche an dem Taufbrunnen, über dem Sie getauft wurden. Kehren Sie irgendwann einmal an diesen Ursprungsort Ihres Heils zurück. Verweilen Sie dort einige Augenblicke und erneuern Sie vor Ort mit Dank für die empfangenen Gnadengaben die Bereitschaft, als getaufter Mensch in der Welt zu leben. Das ist nicht nur äußere Symbolik. Vielmehr wird dieser Gang an Ihren Taufbrunnen oder Taufort die Gnade der Taufberufung in Ihnen und Ihre Früchte auf vielfache Weise erneuern. Ein erster Gedanke, eine erste Anregung, der Besuch der eigenen Taufkirche. Auch das hat Papst Benedikt bei seinem Besuch in Deutschland im Jahr 2006 getan, als er in Marktl am Inn die Kirche aufsuchte, in der er unmittelbar nach seiner Geburt noch in der Osternacht getauft wurde. Damit verbindet sich ein zweiter Gedanke, der zwar etwas aus der Übung gekommen ist, aber den ich bewusst an dieser Stelle nennen möchte, nämlich den eigenen Tauftag in festlicher und freudiger Erinnerung zu begehen. Wer von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, den eigenen Tauftag nicht kennt, der sollte da einmal nachschauen, im Familienstammbuch oder im Fotoalbum oder an anderer Stelle. Denn was der gewöhnliche und sicherlich berechtigterweise jährlich gefeierte Geburtstag für das Leben auf Erden bedeutet, das ist doch unser Tauftag als Geburtstag für den Himmel. Deswegen sollte dieser festliche Tag auch jedes Jahr von uns mit großer Freude und Dankbarkeit begangen werden. Und noch ein dritter kleiner Gedanke, so als praktische Anregung, als praktische Konsequenz aus dem Taufbewusstsein. Viele kleine Zeichen, die im Alltag hinzukommen können. Neben dem Taufbrunnenbesuch und der Feier des eigenen Tauftages. Beispielsweise beim Betreten und beim Verlassen der Kirche bewusst das Weihwasserbecken aufzusuchen und in Erinnerung an die Taufe mit Ruhe das Kreuzzeichen über sich zu schlagen. In Ruhe, mit Bewusstsein. Denn wie oft gehen wir, jeder von uns wahrscheinlich, eher unbewusst in die Kirche und schlagen über uns mit diesem Wasser das Kreuzzeichen. Nehmen wir es als Anlass, nicht nur uns selbst darin zu erneuern, das Bewusstsein, getaufter Christ zu sein, zu erneuern, als Kind des himmlischen Vaters, als Bruder oder Schwester Jesu Christi, als Tempel des Heiligen Geistes, sondern dabei immer auch zu sehen, dass man damit Vorbild und Zeuge des Glaubens für andere wird. Oder denken wir auch an ein Weihwasserbecken in unseren Zimmern, in unseren Wohnungen, das uns ermutigt, sich auch über Tag der Quelle des Heiles in uns zu vergewissern und sich bewusst unter den Schutz Gottes zu stellen. Segnen wir wieder unsere Kinder beim Verlassen des Hauses mit dem Kreuzzeichen und dem Weihwasser auf der Stirn. Ja, fangen wir an, uns selbst mit dem Zeichen des Heils zu bezeichnen, wenn wir das Haus oder die Wohnung verlassen, wenn wir eine Arbeit beginnen oder wenn ein schwieriges Gespräch bevorsteht. Es ist immer Ausdruck meines Bewusstseins, in der Familie Gottes zu leben, mit ihrer Liebe und Hilfe die Wege des Lebens zu meistern und dies im gemeinsamen Glauben an den Gott, der sich uns geoffenbart hat und der uns verheißt, bis zum Ende der Welt bei uns zu sein. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, drei praktische Hilfestellungen, die uns helfen wollen, Bekenner Christi zu sein, Zeugen und Lehrer für das wunderbare Geschenk der Taufe, das zwar durch menschliche Hände, menschliche Worte und irdische Zeichen, aber letztlich von Gott selbst vermittelt wird. Dieser Gedanke, er mag uns immer wieder erschaudern lassen über das, was Gott uns da schenkt und vor allem uns Menschen auch anvertraut. Deshalb sollte über allem die Freude und der Dank stehen, wozu Gott uns beruft und wofür er uns als Werkzeuge gebraucht. Da hilft es gut, einmal die Worte der heiligen Teresa von Avila nachzusprechen, die sagt: Mich lässt schon erstaunen, dass Gott Mensch wird, um die Menschen zu retten, aber noch mehr, dass dieser große Gott sich mit jemandem wie mir abgibt. Also nicht Angst, sondern Dank und Freude sind die Grundlagen des Staunens über das göttliche Handeln. Denn, so sagt es der spanische Jesuit Pater Tomás Morales, jetzt ist nicht die Stunde für ein angepasstes Christentum. In vielen Ländern stehen unsere Brüder und Schwestern vor der Entscheidung, Glaubensabsage oder Martyrium für den Glauben. Wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Dies ist der andauernde Grund dafür, mit Blick auf die Bekehrung der Welt nicht zu verzagen. Uns stärkt, so Pater Morales, die Hoffnung auf eine unversiegbare Quelle im Herzen eines jeden Christen, die das Leben Christi und die Kraft seiner Auferstehung umschließt. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das ist das Bewusstsein, aus dem wir zu leben vermögen. Gott lebt und wirkt seit der Taufe in uns allen, in einem jeden von uns. Er ist in uns eine unversiegbare Quelle ewigen Lebens, eine Quelle der Heiligkeit, der göttlichen Würde. Vergessen wir das nie und verlebendigen wir das Tag für Tag, um so Zeugen und Lehrer für die Menschen in unserer Umgebung zu werden. Bitten wir schließlich die Jungfrau und Gottesmutter Maria, die wir als Mutter der Glaubenden und Mutter der Kirche verehren, uns zu helfen, als Kinder Gottes unsere Taufe mit Liebe und Treue zu leben. Tun wir dies mit dem schönen Gebet, das aus der reichen Tradition der Kirche stammt. Unter deinen Schutz und Schirm fliehen wir, o heilige Gottesgebärerin. Verschmähe nicht unser Gebet in unseren Nöten, sondern erlöse uns jederzeit von allen Gefahren. O du glorreiche und gebenedeite Jungfrau, unsere Frau, unsere Mittlerin, unsere Fürsprecherin, versöhne uns mit deinem Sohne, empfiehl uns deinem Sohne, stelle uns vor deinem Sohne. Amen.
Benedikt XVI. Und die Taufe, heute unser Thema in der Spiritualitätssendung mit Professor Dr. Christoph Ohli. Wir haben bereits erste Anrufer, Frau Dülz aus Mainz, grüß Gott.
Grüß Gott.
Grüß Gott.
Ich habe vor wenigen Wochen erfahren, dass ein Priester bona fide einer nicht getauften Person die Eucharistie reicht. Ich war sehr erschrocken. Ich habe gesagt, das geht gar nicht. Ich möchte wissen, was da theologisch passiert. Es fehlt ja die Antenne zu Jesus Christus. Die zweite kurze Frage. Es gibt unzählige getaufte Christen, die ihre Konfession, ob jetzt katholisch oder evangelisch, abgelegt haben, wie ein altes Kleid. Wo bleibt da die Wirkung des Sakramentes? Ich vermute, wenn man da nicht mehr mitwirken will, dass dann das Sakrament wie, ich betone wie, nicht tatsächlich erloschen ist.
Mhm. Herr Professor Rohli?
Ja, zu der ersten Frage. Ich habe ja im Vortrag auch gesagt, und das ist Grundüberzeugung der Kirche, dass die Taufe Januar Sacramentorum, also Tor der Sakramente ist. Und nur der Mensch, der durch dieses Tor der Taufe gegangen ist, kann auch die anderen Sakramente fruchtbringend empfangen. Von daher ist für den Empfang dann der Firmung, der Eucharistie, der Beicht und so weiter immer die Taufe Voraussetzung. Empfängt ein Nichtgetaufter die Kommunion, ist theologisch gesprochen das natürlich so, wie ich es gerade dargestellt habe. Was Gott damit tut, das vermögen wir nicht zu sagen. Aber von der Auffassung, von der Lehre der Kirche her ist es so, dass das Tor zu den Sakramenten notwendig ist, um mit Christus in Berührung zu kommen oder wie Sie sagen, was die Antenne angeht, um mit Christus in Verbindung zu kommen. Das Zweite ist, natürlich gibt es leider Gottes viele, die ihr Getauftsein insofern ablegen, als sie sagen, ich löse mich vom Glauben, ich löse mich von der Kirche. Unsere Grundüberzeugung ist aber, dass wer einmal getauft ist, immer getauft bleibt. Also das Sakrament als Zuspruch Gottes auch zum Menschen kann nicht verloren gehen, weil der Zuspruch Gottes nicht aufgegeben wird. Dann würden wir ja letztlich daran zweifeln, dass Gott in dieser Unaufgebbarkeit zum Menschen steht. Nur, was daran auch deutlich wird, ist, dass der Mensch auch Verantwortung für diese Gabe der Taufe trägt. Also er muss die Gabe zu seiner Aufgabe werden lassen. Und da kann er natürlich Wege gehen, die dem Ganzen nicht entsprechen. Und das sehen wir leider Gottes an manchen Menschen. Aber der Zuspruch Gottes in der Taufe bleibt. Und so glauben wir, dass wer einmal getauft ist, getauft bleibt und auch unter diesem Anspruch Gottes steht.
Gut, vielen Dank, Frau Dülz.
Bitte schön.
Dann alles Gute Ihnen.
Ihnen auch.
Danke, wiederhören.
Danke. Danke.
Frau Meersmann, Sie haben uns als Nächstes erreicht. Grüß Gott.
Ja. Grüß Gott, Herr Professor Oli. Ich habe eher eine praktische Frage. Und zwar, es sind ja nicht alle in einer Kirche getauft worden. Ich selber bin zum Beispiel im Marienkrankenhaus in Karlsruhe notgetauft worden damals.
Ja.
Dann geht es eher um den Ort der Taufe aufzusuchen bei Ihren praktischen Tipps, gell?
Ja. Also es gibt ja viele, die früher im Krankenhaus getauft wurden schon, dann in Kirchen oder ja an einem anderen geziemenden Ort. Aber nur einfach auch mal den Anschluss zu geben, ich schaue mal A, wann war das und B, wo war das? Und ich mache mich mal auf, wenn es mir möglich ist, diesen Ort aufzusuchen und so ein bisschen die Verbindung zur eigenen Taufe herzustellen.
Ich wollte es eher mit dem Praktischen fragen.
Ja.
Dankeschön.
Gerne.
Danke auch, alles Gute, wiederhören.
Tschüss.
Frau Baral, grüß Gott.
Ja, grüß Gott.
Grüß Gott.
Grüß Gott. Ich rufe an im Zusammenhang mit dem, was zuletzt in der Sendung gesagt wurde, diese äußeren Zeichen, also das Kreuzschlagen. Ich bin evangelisch. Bei mir lief es merkwürdig, das noch zu erklären. Ich bin in Schöffau in Oberbayern auf meinen eigenen Wunsch katholisch getauft worden mit 7 Jahren. Und wir sind dann aber im Ausland gewesen, im evangelischen, hauptsächlich evangelischen Ausland. Und hatte ich also sehr guten evangelischen Unterricht bekommen. Und dann wieder in Deutschland habe ich mich mit 17, nachdem ich erfahren habe, dass man nicht versprechen muss, evangelisch zu bleiben, mich evangelisch konfirmieren lassen. Habe dann auch evangelisch geheiratet und habe aber eine Entdeckung gemacht, nämlich dass Luther das Kreuzschlagen noch empfohlen hat und habe das dann auch gepflegt, wenn ich alleine gebetet habe und habe bemerkt, dass ein Aufatmen durch mich durchging, wenn ich das tat oder nachdem ich das getan hatte. Und das wiederholte sich, dieses Aufatmen, was so unbewusst kam. Und da habe ich gemerkt, das ist nicht nur ein äußeres Zeichen, das hat eine tiefe Bedeutung. Ja, das wollte ich einfach heute weitergeben. Und ich mache das auch in der evangelischen Kirche manchmal, das ist ein bisschen provokativ, aber ich sage das auch weiter. Ich finde, dass wir die Dinge, die Luther gar nicht abgelegt hat, dass wir die doch wieder aufnehmen könnten. Die sind einfach verloren gegangen mit der Zeit, im Laufe der Aufklärung und so weiter. Ja, also wir sind uns viel näher, denke ich, als wir selber wissen.
Ja. Vielleicht kann man den ökumenischen Bogen noch ein bisschen weiterspannen, ohne jetzt auf diese Fragen im Einzelnen eingehen zu können. Aber eben diese Wirkmächtigkeit des Kreuzes bringen die orthodoxen Christen ja dadurch zum Ausdruck, dass sie das Kreuz so über sich zeichnen, dass sie es von Gott her empfangen. Also sie halten die Finger ja zusammen als Bekenntnis zur Dreifaltigkeit und schlagen das Kreuz so, dass sie zuerst dann auf die rechte Seite gehen und dann auf die linke. Also um deutlich zu machen, ich bezeichne mich nicht selbst, sondern ich werde von Gott bezeichnet und empfange sozusagen das Kreuz als Heilszeichen. Das würde in diese Richtung auch nochmal gehen, um das zu bestärken. Das ist nicht nur ein äußeres Zeichen des Bekenntnisses, sondern auch zugleich ein geistlicher Vorgang, in dem Gott mich segnet.
Da fällt mir ein, dass ich es am Anfang, als ich noch nicht diese Richtung wusste, sogar so gemacht habe, von rechts nach links.
Ja, das machen viele Kinder so, weil sie das beim Priester dann vorne so sehen und den Seitenwechsel nicht mitvollziehen.
Gut, vielen Dank, Frau Baral, für dieses Zeugnis auch. Alles Gute Ihnen, wiederhören. Ja, Herr Professor Rohli, somit sind wir auch schon am Ende der Sendung angelangt. Wir haben es auch gemerkt, wirklich die Taufe, sie betrifft jeden von uns und oft ist man sich ja wirklich gar nicht bewusst, welchen Schatz wir da in uns tragen. Und danke, dass Sie uns in dieser Sendung neu auf diesen Schatz hingewiesen haben und wir jetzt da wieder ganz bewusst damit durch den Alltag gehen können und ihn auch weiterschenken können. Am Ende der Sendung bitten wir Sie jetzt noch um Ihren priesterlichen Segen.
Auf die Fürsprache der Jungfrau und Gottesmutter Maria, des heiligen Josef, des heiligen Johannes Paulus II. Und aller Heiligen und Seligen des Himmels, segne und geleite euch, eure Lieben, auch in all euren Anliegen, der allmächtige und dreieine Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Liebe Zuhörer, Sie können gerne die Sendung noch bei unserem CD-Dienst bestellen unter der 08328 921 120 oder in Kürze dann auf unserer Website www.horeb.org als Podcast oder Download beziehen. Ihnen alles Gute, Gottes Segen. Lassen Sie sich nicht lumpen, leben Sie Ihre Taufe im Alltag ganz bewusst. Trauen Sie sich auch Zeugnis zu geben, denn wir sind gesalbt und auch zu Zeugen gesalbt und sollen das Licht der Welt sein. Alles Gute, Gottes Segen wünscht Ihnen Doris Frey.